Guten Abend, ihr Lieben. Das Ende unserer dreiteiligen Predigtserie Society Upside Down. Ich weiß ja gar nicht, wie es euch ging, als ihr das zum ersten Mal gehört habt, diesen Titel. Es klingt irgendwie nicht wirklich so fromm. Es klingt nicht nach Gottesdienst, klingt irgendwie nicht nach Bibel. Es klingt eher nach den 68er Intellektuellen, nach den Studentenrevolten und linksgrüner Gesellschaftsveränderung. So wie ich das als junger Mensch ganz kurz nach den 68ern erlebt habe. Ich weiß nicht, ob Studis unter uns sind, ob ihr das überhaupt noch auf dem Schirm habt, was damals an den Unis los war. Da gab es so einen stehenden Spruch, der hieß, unter den Talaren, der Muff von 1000 Jahren. Die Talare, also die damaligen Umhänge von den Professoren, die gibt's heute gar nicht mehr. Da war der Wahlspruch, weg mit den Traditionen, weg mit den verklemmten Werten, weg mit Familie und her mit den Kommunen, freier Sex für alle. Und wenn du die verheerende Beziehungslosigkeit und Einsamkeit nicht mehr aushältst, dann ziehst du dir halt einen Joint rein. Weg mit den uralten Hierarchien, nieder mit den Machtstrukturen. Heute wird man sagen, die alten weisen Männer. Wir wollen nicht, dass irgendjemand über uns herrscht. Alle Macht dem Volk oder noch besser, keine Macht für niemand. Dafür Grenzenlosigkeit für alle. Mach, was du willst. Soziale Revolution. Nicht selten hat man Jesus als Sozialrevolutionär verstanden, sozusagen als Modellkommunisten, einer, der die Autoritätsstrukturen niederreißen wollte, einer, der die Herrschenden entmachten und die Unterdrückten befreien wollte. Kann man doch so sehen, oder? Wenn ihr dran denkt, was Heinz Becker letzten Freitag sagte, wie kompromisslos Jesus für die Armen und Unterdrückten Stellung bezog und den religiösen und politischen Missbrauch der Macht des Menschen über den Menschen an den Pranger stellte. Ja, er trat unbeirrbar ein für die Armen und Elenden, für die ganz, ganz unten, für die Hungernden und die Geschlagenen, für die Verfolgten und die Betrogenen. Und wir haben gehört, wie kompromisslos Jesus die religiöse Elite in den Senkel stellte, wie er die Herrschenden schonungslos als das entlarvte, was sie sehr oft sind, nämlich Unterdrücker und Ausbeuter. Und davor haben wir die Predigt von der Ruth Mechler gehört. Und sie hat uns gezeigt, dass Jesus nichts anderes gesagt hat als die Propheten Gottes im Alten Testament. Wir haben von Amos gehört, der den religiösen Tamtam seiner Zeitgenossen offenlegte. Am Schabbat wurde in frommen Gewändern mit auferbauendem Lobpreis und erhebenden Gebeten der Gottesdienst gefeiert. Und er wurde geopfert und unter der Woche beuteten sie die Witwen und Waisen und Fremdlinge aus. Und auch die christliche Kirchengeschichte hat diesbezüglich erschreckende, furchtbare Entgleisungen. Gott sagt, und so haben wir das gehört in der Predigt von der Ruth von Amos, und Gott sagt zu diesen wie zu jenen, ich kann eure super fromme Heuchelei nicht mehr ertragen. Ihr ekelt mich an, geht mir aus den Augen. Ist brutal, oder? Ist brutal. Also, Jesus, der Sozialrevolutionär, kann man das so sehen? Nein, kann man nicht. Jesus ist ganz anders, ganz anders. Es ging ihm niemals darum, die Pharisäer im Dreck und die Armen auf den erhöhten Sitzen in den Synagogen zu sehen. Es ging Jesus niemals darum, die Reichen arm und die Armen reich zu machen. Es ging ihm niemals darum, ein gesundes, gutes Autoritätsgefüge, welches uns alle vor Anarchie schützt, auf den Kopf zu stellen. Nein, Jesus war kein Sozialrevolutionär. Jesus und seinem Vater im Himmel ging es und geht es nicht um Gesellschaftsveränderung. Es geht dagegen um die Veränderung des Herzens. Und wir wollen dabei nicht über die Pharisäer und die Sadduzäer und auch nicht über die Pfarrer und die Kirchenfunktionäre unserer Zeit reden. Liebe Freunde, da geht's um mich und um dich. Um mein Herz und um dein Herz. Um meine Beziehung zu Jesus und um deine Beziehung zu Jesus. Und damit um unsere Beziehung zu Gottes geliebten Geschöpfen. Am Anfang und am Ende will Jesus mich verändern und dich verändern. Und ich sage euch, ich hab's so bitter nötig, dass das mit mir immer wieder neu geschieht. Mit Jesus geht's heute Abend einen Schritt weiter in unserer Predigtreihe, eine Ebene tiefer, und es wird eine Ecke konkreter. Der Predigttext steht in Matthäus 25 und ich lese den ersten Teil. Dort sagt Jesus: Wenn der Menschensohn in seinem herrlichen Glanz kommen wird, begleitet von allen Gottes Engeln, dann wird er auf dem Thron der höchsten Macht und Ehre Platz nehmen. Vor ihm werden sich alle Menschen aus allen Völkern und Stämmen einfinden. Er wird sie dann in zwei Gruppen aufteilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er auf seine rechte Seite stellen, die Ziegen auf die linke. Dann wird er, der König, den Menschen zu seiner Rechten sagen: Ihr seid zu beglückwünschen, denn mein Vater hat euch mit seiner Anerkennung beschenkt. Kommt herein. Übernehmt das Erbe, das für euch von Anbeginn aller Zeiten vorbereitet war. Ihr sollt am Königtum Gottes teilhaben. Denn als ich von Hunger verzehrt wurde, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich fast verdurstete, habt ihr mir zu trinken gegeben. Als ich ein heimatloser Ausländer war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich ohne Kleidung und Schutz war, habt ihr mich mit dem versorgt, was ich benötigte. Als ich krank dalag, habt ihr mich besucht. Als ich im Gefängnis eingesperrt war, kamt ihr zu mir. Dann werden die Menschen, die gerecht gelebt haben, ihn fragen: Herr, wo und wann soll das gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben und durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich heimatlos gesehen und haben dir Heimat gegeben oder nackt und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Predigen, das heißt ja unter anderem Auslegung von Bibeltexten. Nun, was will man an diesem Text noch auslegen? Der ist doch glasklar, spricht für sich selbst. Du hörst den Text und du hast die Message. Kann man nicht missverstehen. Dieser Text wurde einmal als die große Erzählung der christlichen Diakonie bezeichnet. Diakonia, das kommt vom Wort für Dienst, griechisch für Dienst. Also ganz allgemein geht's da um den Dienst an der Gemeinde Jesu. Und die Diakone, die kennen wir seit dem Neuen Testament. Der Diakon, der ist der Diener der Gemeinde. Natürlich muss ich da an den Bernd denken. Bernd, wo bist du? Steh mal auf. Der Bernd, der ist ja unten. Ach, schade, der Bernd, unser Diakon. Ja. Also, aber es geht im Konkreten hier in unserem Text, im Speziellen geht es um den Dienst an Bedürftigen. Neben der Predigt des Evangeliums ist die Diakonie das zweite Hauptkennzeichen eines biblischen Christentums. Und da denken wir an die Caritas unserer katholischen Geschwister oder das diakonische Werk Deutschland unserer evangelischen Geschwister. Diakonie, also die Barmherzigkeitsdienste, gehören zur DNA des christlichen Glaubens. Von Anfang an lesen wir das. In der Apostelgeschichte, beginnend eben mit der Einsetzung von Diakonen, den Spenden von persönlichem Vermögen für die Gemeinschaft und für die Armen. Und da gibt es in der Kirchengeschichte Tausende und Tausende und zigtausende Beispiele. Ich nenne jetzt beispielhaft nur eine Person, die für die Geschichte der Kirche und der Diakonie von großer Bedeutung war. Wer hat denn schon einmal von dem jungen römischen Soldaten gehört, der in einem Akt der Barmherzigkeit Militäreigentum vorsätzlich beschädigt hat und deshalb 3 Tage ins Gefängnis kam? Also ich sehe schon, bei einigen klingelt es schon. Also der Mann, der hat um 334 nach Christus in Amiens in Frankreich gelebt, der war dort stationiert und viele Jahre später wurde er zum 3. Bischof von Tours geweiht. Jetzt klingelt's, oder wer das war? Also, das war Martinus, der 3. Bischof von Tours, und das Militäreigentum, das war die Kappa, der Mantel, der über der Rüstung getragen wurde. Und in 2 Wochen, am 11. November, da haben wir den Gedenktag des heiligen Martinus. Der Biograf von Martinus, der ihn viele Jahre persönlich begleitete, der hat ja die bekannte Geschichte überliefert, dass der 18-Jährige, also noch richtig ein junger Kerl, mit 15 wurde er eingezogen zum Militär. Der 18-jährige Martinus begegnet an einem kalten Wintertag am Stadttor von Amiens einem Bettler und der bittet ihm einen Almosen. Und der Martinus, der hat nichts gehabt, der hat kein Geld gehabt. Aber der Bettler, der friert ganz elend, und dann schenkt er ihm, was er hatte. Er zog also diese Kappa aus und zerteilt sie und gab eine davon dem Bettler. Und wie gesagt, das brachte ihm 3 Tage Haft ein, weil er Militäreigentum zerstört hatte. Und in der folgenden Nacht, und das hat mich beeindruckt an dieser Geschichte oder Legende, wahrscheinlich ist es eine Geschichte, in der folgenden Nacht hatte der Mann einen Traum. Er sah Jesus inmitten der himmlischen Heerscharen, und Jesus trug einen halben Soldatenmantel. Und dann sagte einer der Engel zu ihm: Meister, weshalb trägst du den halben Mantel? Und Jesus sagt: Mein Knecht Martinus hat ihn mir geschenkt. Das ist Matthäus 25, was wir gerade gehört haben. Und Martinus wurde später Christ und war Gründer der abendländischen christlichen Klöster. Und das waren Zentren der Diakonie über mehr als 1000 Jahre. Und ähnliche Geschichten könnten wir stundenlang erzählen, über die Jahrhunderte, ob das die anderen Orden wie der Franziskanerorden war, ob das die diakonischen Werke des Pietismus des 17. 18. Jahrhunderts war, Armenhäuser, Krankenhäuser, Waisenheime, Altenheime und vieles, vieles andere mehr. Und in neuerer Zeit, wir könnten die Geschichte fortsetzen. Liebe Freunde, das ist fantastisch. Es ist fantastisch, welche tiefgreifenden Spuren die persönliche Umsetzung der tätigen Nächstenliebe in allen Ländern der Erde hatte, in denen Christen lebten und in den Bedürftigen Jesus sahen. Und es geht hinein in die Sozialsysteme unserer Zeit. Die sind überhaupt nicht verständlich, ohne das, was Jesus hier gepredigt hat. Seid barmherzig. Seid barmherzig, sagt Jesus, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und was bedeutet es jetzt für uns persönlich? Was bedeutet es für mich? Was bedeutet es für dich, in den Bedürftigen unserer Zeit Jesus zu sehen? Es gibt viel Not. Es gibt wirklich viel Not. Finanzielle Bedürftigkeit, chronische Krankheit, psychische Leiden, zerrüttete Beziehungen, geistliche Nöte, Heimatlosigkeit. Da gibt es die Tränen der Einsamkeit in den Nächten, mitten unter uns hier in Park Gerhard und in Agape. Die Liste der Bedürftigen in München ist lang. Wie, wo können wir helfen? Mit Geld, praktischer Hilfe, mit Zuwendung, mit Gebet? Natürlich sind wir beschränkt in unseren Möglichkeiten. Nicht alle haben finanziellen Spielraum. Es gibt auch in unseren Gemeinden Leute, die können sich keinen Urlaub leisten. Nicht alle haben die körperliche Kraft für praktische Hilfe. Nicht alle haben die psychische Kraft für Zuwendung. Aber auch wenn wir nur wenig tun können, das Wenige ist viel in Gottes Augen. Das ist ein geistliches Prinzip. Das Wenige ist viel in Gottes Augen. Jetzt könnte man eine Predigt anschließen über die Speisung der 5000. Und die hatten kein Brot, hatten nichts zum Essen. Und dann war da ein kleiner Junge, der hat ein bisschen Fisch und ein bisschen Brot gehabt. Und Jesus hat daraus etwas Wunderbares gemacht. Mein Vorschlag für dich ist, frag Jesus im Gebet, was das Wenige ist, was du tun kannst. Und was Jesus dir zeigt, das besprich mit deiner Familie oder mit Freunden, vielleicht was er gab im Hauskreis. Und wenn du handelst, wenn du dann handelst, nicht aus Druck oder Stress oder aus quälender Verpflichtung, sondern handle dann, wenn dein Herz dich ruft und drängt, ist das Entscheidende. Das rechte Helfen, das kommt aus unserem Herzen, aus einem Herzen, das von Jesus erfasst und verändert ist. Ich sag's nochmal, es geht Jesus nicht um Gesellschaftsveränderung, sondern um Herzensveränderung, um die Veränderung meines und deines Herzens. Und zwar so, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Klar, die Veränderung des Herzens des Einzelnen führt in der Folge zu einer Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse. Klar ist das so. Aber nicht durch Revolution, sondern durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Noch ein Wort, bevor ich heute ein Experiment mache mit der Predigt und die Predigt gleich für 10 Minuten unterbreche. Noch ein Wort. Gibt's im Gottesdienst hier oder vielleicht auch zu Hause an den Bildschirmen Menschen, die eine Not haben, die eine Last mit sich tragen? Gehörst du vielleicht dazu? Bist du alleine und denkst, wenn ich doch nur ein bisschen Hilfe hätte? Praktische, konkrete Hilfe. Oder wenn's nur jemand wäre, der mir mal zuhört. Wisst ihr, wie viele Menschen es gibt, denen hört niemand zu? Oder einer, der mich mal besucht oder der mal mit mir betet. Ich möchte dich ermutigen, dass du das nicht still mit dir trägst, sondern und niemand weiß das, sondern lass uns hören. Und an uns alle eine Bitte, mögt ihr beten, dass Jesus euch seinen Blick schenkt auf diejenigen unter uns und um euch herum, denen es gerade nicht so gut geht. Es gehört zur DNA des christlichen Glaubens. Ich finde es besonders schön, wenn wir auch als Agape-Gemeinschaft in diesem Sinne miteinander Schritte tun. Und jetzt unterbreche ich meine Predigt, damit es richtig konkret wird. Und wir hören jetzt von 3, 4 Geschwistern aus Agape einen Bericht und eine Information zu dem Thema der Predigt von heute. Also das ist ein gewisses Risiko. Ich habe mit dem Erne gesprochen, hat der Erne gesagt, also du willst denen 3 Minuten geben. Glaubst du, dass das klappt? Ja. Der schüttelt den Kopf. Also, wir tun das jetzt. Und ich möchte zuerst die Hannah Kahlen bitten, nach vorne zu kommen und uns was zu sagen.
Hallo, ich freue mich, euch heute etwas von der Aktion Strahlende Augen zu erzählen. Das ist eine Aktion, die organisiert ist durch die Royal Rangers. Hier kann man sie auch nochmal sehen. Wenn ich als kleines Kind zurückdenke an Weihnachten, war für mich Geschenke mit das Größte für mich. Also es war super wichtig. Und für mich war es schon selbstverständlich, dass ich was bekomme. Aber das ist leider nicht die Wahrheit für alle. Es gibt viele Kinder, die diese Selbstverständlichkeit nicht haben, die es nicht selbstverständlich ist, dass sie ein Weihnachtsgeschenk haben. Aber da kommen du und ich ins Spiel, weil wir haben die Möglichkeit, diesen Kindern eine Freude zu machen, eine Weihnachtsfreude, indem wir ihnen solch ein Weihnachtsgeschenk bringen bzw. schicken. Und das funktioniert eben über diese Aktion Strahlende Augen. Funktionieren tut das in 2 Möglichkeiten, habt ihr das, wie das funktionieren kann. Die eine Möglichkeit ist, dass ihr selber solch einen Schuhkarton packt. Ihr nehmt euch irgendeinen Schuhkarton, der noch bestens, also möglichst gut noch im Zusammenhang ist, und packt den dann anhand einer Liste. Diese Liste habe ich nachher zusammen mit anderen Informationen, liegt hinten aus oder könnt ihr auf der Website von Strahlenden Augen nochmal nachlesen. Bitte haltet euch an diese Liste, denn damit jedes Kind das Ähnliche oder möglichst das Gleiche bekommt. Und dann könnt ihr dieses Geschenk eigentlich noch einfach einpacken, den Deckel am besten nochmal mit Gummibändern festmachen, damit er wirklich nicht kaputt geht und auch nicht verlieren geht. Und dieses Geschenk wird dann am 11.11., also am 11. November, ich glaube, das ist zwei Wochen, könnt ihr das hier mitbringen mit 2 Euro Transportkosten. Und dann wird es in verschiedenste Länder an Kinder geschickt. Die zweite Möglichkeit ist, wenn ihr sagt, ich habe leider keine Zeit aktuell dafür, ihr könnt uns Reachler für 25 Euro engagieren, beauftragen, einen solchen Karton zu packen für euch. Bitte gebt uns da möglichst bald Bescheid, ob ihr sowas machen wollt, damit wir ungefähr wissen, was wir kaufen müssen und wie viel Material wir brauchen. Aber ich glaube, das ist eine mega coole Aktion, wie wir solche Kindern unterstützen können, ihnen einfach ein schönes Weihnachtsgeschenk machen können. Und ihr könnt euch nicht glauben, wie sehr sie sich darüber freuen. Also am 11.11. das mitbringen oder uns engagieren. Ich glaube, das ist was Wunderbares, was wir machen können. Bei Fragen oder Ähnliches, ihr könnt entweder auf mich oder die Steffi Feitz zurückkommen. Oder hier hinten liegt nochmal hinten am Infotisch liegt dann nochmal wie ein Flyer aus, wo alle Informationen draufstehen. Und ich freue mich sehr.
Vielen Dank, Anna. Also für die, die es nicht reachen, die gehören zu der jungen Truppe von unserer Agape-Gemeinschaft. Ich freue mich so unbändig drüber, dass die sowas machen. So, jetzt möchte ich die Maria Schmidt bitten, nach vorne und uns kurz was zu sagen.
Ja, guten Abend. Also ich bin seit dem Sommer eben die Ansprechpartnerin für eine Helfergruppe hier in Agape. Und ja, wir haben begonnen. Ich habe noch wenig Erfahrung. Aber was ich jetzt schon gemerkt habe, Menschen helfen ist nicht immer einfach. Also es gibt die Einfachen und da macht es auch unheimlich viel Freude, aber es gibt auch welche, die sind sehr herausfordernd, möchte ich es jetzt mal nennen. Und da bin ich sehr froh um meine Helfer, meine Mitstreiter und ja, die brauche ich auch. Und du hast ja vorhin schon gesagt, oder vielmehr der Ernö hat ja zu mir gesagt, geh einfach mit offenen Augen durch die Gemeinde und ja, dann merkst du schon, wer Hilfe braucht. Und das ist aber leider nicht so einfach. Und deswegen brauche ich euch alle, dass ihr eure Herzen und eure Ohren öffnet und uns helft, dass wir das eben herausfinden und füreinander da sein können. Und ganz aktuell suche ich jetzt einen Laptop für ein Gemeindemitglied. Also wer einen übrig hat, bitte melden. Und am 19. November suche ich so 2, 3 Leute, die helfen, so einen kleinen Umzug mitzumachen. Also wirklich nur von einer Wohnung. Wenige Kisten, 2 Stunden ist so angesagt, mitzuhelfen. Das wäre toll, wenn sich jemand finden würde. Danke.
Vielen Dank, Maria, und vielen Dank alle aus deiner Truppe, die sich da engagieren. Wir haben jetzt noch ein drittes Projekt, ein neues, und da möchte ich die Sigrid und die Claudia vorbitten.
Ja, hallo. Sicher wisst ihr, dass in unseren Reihen eine ganze Reihe von chronisch Erkrankten Menschen gibt und die Angehörigen dazu. Und chronisch Erkrankte sind meistens nach einer gewissen Weile relativ einsam, weil sie nicht erwarten können, dass das verstanden wird, wie sich das anfühlt, mit einer solchen Last zu leben. Und Claudia hat mich schon vor einem halben Jahr angesprochen, dass ihr das auf dem Herzen liegt und mir auch. Wir sind beide betroffen, beide haben wir langjährige Erfahrung mit chronischer Erkrankung und wir stehen jetzt hier, um mit unserer komplizierten Biografie Jesus und euch, die ihr betroffen seid, zu dienen und zu gucken, was wir da tun können. Zum Beispiel haben wir auf dem Herzen füreinander zu beten, hörendes Gebet, Austausch. Und auch darüber nachzudenken, was bedeutet es, wenn man chronisch krank ist, man hat eine Berufung mit dieser Belastung, die man gut eintarieren muss. Das ist so, was uns auf dem Herzen liegt. Claudia, was liegt dir auf dem Herzen?
Ich möchte gerne einen Raum schaffen, wo chronisch Kranke offen miteinander reden können, wo man seine Wut, seine Schmerz, seine Angst, seine Zweifel mal aussprechen kann und sich nicht verteidigen muss, dass man nicht genug glaubt oder nicht genügend betet oder falsch betet oder was auch immer man sich da manchmal anhören muss. Wir wollen offen sein, einander zuhören und einander stärken. Und das wollen wir anfangen am 12.12. bei einem Zoom-Meeting. Da gibt's dann noch extra Einladungen. Und da wollen wir mal sehen, wie viel Interesse ist. Und wir wollen zusammen rausfinden, wie wir das am besten gestalten können, dass jeder auch Platz findet, teilzunehmen.
Wisst ihr, Freunde, wenn das Theorie bleibt, was Jesus da sagt, das reicht nicht. Und es ist ganz gut, wenn das praktisch unter uns wird, der diakonische Dienst. Unser Herr wird es segnen. Er wird es auch an Agape, Paul Gerhard, segnen. Ihr habt ja gemerkt, dass der Predigttext noch weitergeht. Und ich möchte den zweiten Teil des Predigttextes euch auch noch lesen. Dann wird der König zu den Menschen zu seiner linken Seite sagen: Geht fort von mir, ihr Fluchbeladenen. Denn ich litt Hunger und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich wurde von Durst gequält und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein heimatloser Ausländer und ihr habt mich nicht bei euch aufgenommen. Ich war schutzlos und nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Krank war ich und gefangen, doch ihr seid nicht zu mir gekommen. Dann werden auch sie ihn fragen: Herr, wann soll das gewesen sein? Wann haben wir dich hungrig und durstig als Fremden oder nackt, krank oder im Gefängnis gesehen, ohne dir zu helfen? Dann werden sie die Antwort erhalten: Ich sage euch ganz deutlich, in dem Maß, wie ihr einem dieser Ärmsten nicht beigestanden habt, habt ihr auch mir nicht geholfen. Wisst ihr, dass ich jedes Mal erschrecke, wenn ich das lese? Jesus spricht in diesem Hirtenbildwort vom Völkergericht am Ende der Zeit, von den Schafen und den Böcken, die beurteilt und getrennt werden, so wie das ein Hirte mit seiner Herde macht. Die Ziegen und die Schafe werden zusammen geweidet und auf die Nacht werden sie getrennt. Und Jesus spricht von den Ärmsten, von denen, die ganz am Ende der gesellschaftlichen Hackordnung stehen, von den ultimativen Losern. Jesus liebt Loser. Wann genau dieses Gericht sein wird und wer genau diese geringsten Brüder sind, das besprechen wir heute nicht. Da gibt's mancherlei Auslegungen, Verständnisse. Das ist ein Thema für einen Bibelkundeabend. Aber der Kern ist klar. Es geht um das Gericht über die Völker der Welt, die Goyim, wie das heißt, die Hebräischen. Also in Anführungszeichen um die Heiden. Heiden sind nach biblischem Verständnis Menschen, die nie in ihrem Leben die jüdische Tora kennengelernt haben, die nie das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Kurz, diese Menschen kennen die Bibel nicht. Sind solche Leute wie der Martinus von Tours mit seinen 18 Jahren. Sind die meisten Menschen auf diesem Planeten. Wisst ihr das? Was passiert eigentlich mit denen, wenn Gott am Ende der Zeit die Welt richtet? Manche Christen glauben irrtümlicherweise, dass Gott diese Menschen einfach alle abserviert und abräumt, weg. Jesus nicht gekannt, Klappe zu, Affe tot. Die Bibel lehrt das nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es steht ganz klar in unserem Text von heute, es steht an vielen anderen Stellen der Bibel auch. Aber auch das führt heute Abend zu weit. Auch das wäre eigentlich ein Thema für einen Bibelkundeabend. Für die Beurteilung der Menschen, welche die Bibel nicht kennen, wird Gott das Herz und das Tun dieser Menschen betrachten. Jesus sagt zu den Heiden, am Ende zählt nicht, wie viele Gebete du zu irgendeinem Gott gesprochen hast. Am Ende zählt nicht, ob du überhaupt gebetet hast, ob du wusstest, dass es einen Gott gibt, ob du das nicht wusstest. Am Ende zählt, wie du mit den Ärmsten umgegangen bist, mit den Verhungernden, den Entwurzelten, den Verarmten, den chronisch Kranken, den zu Unrecht Verfolgten. Am Ende zählt, ob du dein Herz verhärtet hast, welches dir ganz genau sagte, was recht ist, auch ohne Bibel. Gott hat unser Gehirn so konstruiert, dass wir über die unmittelbare Fähigkeit verfügen, das Leiden eines Mitmenschen wahrzunehmen. Nicht ganz, aber fast so, als ob wir selber leiden würden. In unserem Gehirn befinden sich komplizierte Spiegelareale, die das ermöglichen. Das gehört zu dem Gesetz, was Gott in das Herz von uns Menschen geschrieben hat. Das ist ein Teil unseres Gewissens, nicht alles, aber ein Teil. Paulus schreibt darüber am Anfang des Römerbriefs. Am Ende, so sagt Jesus zu den Heiden, am Ende zählt, ob du den Weisungen deines Herzens gefolgt bist und barmherzig gehandelt hast. Es gilt für die Heiden. Ich darf eine Klammer auf, eine Klammer zumachen. Gott ist auch in Christus, Jesus Christus, für die Sünden dieser Heiden gestorben. Auch das wäre ein Thema für einen Bibelkundeabend, das mal zu entfalten, was da die Heilige Schrift sagt. Liebe Freunde, das gilt also für Menschen, die Gott nicht kennen, das gilt für die Heiden, aber was ist mit denen, die Christen sind? Mit uns oder vielen von uns? Ich weiß nicht, ob sie alle Christen sind, die heute hier gekommen sind oder vor dem Bildschirm sitzen. Wenn wir Christen sind, dann lebt Jesus in uns. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir Jesus Christus folgen und unser Leben aus der Kraft Gottes heraus leben wollen. Wir haben auch die Fähigkeit, Empathie zu empfinden, wie alle anderen auch. Die Christen sind ja keine besonderen Menschen. Wie sollen wir handeln? Vor einigen Jahren kam so die Angewohnheit auf, vor allem unter jungen Christen solche bunten Armbänder zu tragen. Und da stehen vier Buchstaben drauf. WWJD. What would Jesus do? Wir haben es sehr beeindruckt, mich sehr beeindruckt, dass die dann alle diese Bändchen da mit sich tragen. Und wenn wir in ganz konkreten Lebens- und Entscheidungssituationen sind, dann können wir fragen, was würde Jesus jetzt tun? Dann können wir beten, Jesus, was würdest du jetzt tun? Und dann können wir bitten, Herr Jesus, gib mir die Kraft, dass ich das Richtige und das Gute tun kann. Aber wir kriegen das nicht immer hin. Auch als Christen kriegen wir das nicht immer hin und wissen so gut, was Versagen ist. Dann machen wir Fehler. Manchmal handeln wir grottenfalsch. Ich weiß, wovon ich rede. Erst gestern bin ich so verheerend abgestürzt, da habe ich meine Frau sowas von unfreundlich behandelt, gestritten, richtig brutal. Ich bin so dankbar, dass ich nach meinem Versagen und meinen Fehlern immer wieder neu mit Jesus anfangen kann. In ihm ist die Vergebung meiner Schuld. Es ist sowas Wunderbares. Liebe Freunde, ich finde diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, herausfordernd. Mehr noch, ich finde sie verstörend. Ist es nicht irgendwie eine Zumutung, was Jesus hier sagt? Insbesondere für evangelikale, bibeltreue Christen. Ach, wisst ihr, Jesus hat so viel Zumutungen formuliert, wenn wir das Neue Testament, die Evangelien lesen. Und dann frage ich, Herr Jesus, so wichtig sind die Ärmsten der Armen für dich, so wichtig? Wie kommt's denn, dass du so kompromisslos für diese elenden Partei ergreifst? Wie kommt's, dass du dich auf so eine innige Weise eins machst mit den Elenden dieser Welt? Woher kommt es? Warum sind die Elenden für dich, Herr Jesus, so wichtig, dass es am Ende der Zeit im Völkergericht entscheidend sein wird, wie Menschen mit Menschen umgegangen sind? Da lese ich die Geschichte und denke ich, das kann doch keiner hinkriegen. Herr Jesus, hätte es nicht ein bisschen moderater sein können? In Gottes Augen ist jeder einzelne Mensch unendlich wertvoll. Denn jeder einzelne Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Jeder einzelne Mensch wurde durch Gottes Atem ein lebendiges Wesen. In jedem Menschen atmet Gott, und zwar unabhängig davon, ob er Christ ist oder nicht. Das war eine Klammer auf, eine Nebenbemerkung für die Christen unter uns. Das ist etwas anderes als der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das muss man unterscheiden. Bloß, dass es kein Missverständnis gibt. Jeder Mensch ist ein von Gott geliebter Mensch. Und das macht den unvergänglichen, unantastbaren Wert eines einzelnen Menschen, jedes einzelnen Menschen aus. Und es spielt keine Rolle, wie intelligent und wie reich und wie körperlich unversehrt und wie alt er ist. Es fängt bei der Befruchtung an. Und dann geht's das ganze Leben. Und diese Tatsache hat ihren Weg gefunden bis hinein in unser deutsches Grundgesetz, Artikel 1, Absatz 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wehe, wenn der Mensch seine Mitmenschen den Sehen des Auges kaputt gehen lässt. Wenn der Mensch Hilfe verweigert, die er hätte geben können, wenn er noch dazu ausbeutet, niederdrückt, betrügt und tötet. Wisst ihr, dann widersetzt sich der Mensch, egal welche Kultur, egal welche Hautfarbe, egal welche Gesellschaft, egal welchen Glaubens, dann widersetzt sich der Mensch dem höchsten Gebot Gottes, das in seinem Herzen ist. Und es heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schma Israel, da haben es die Juden und das nimmt Jesus auf. Und das ist es, was Jesus in diesem Bildwort unmissverständlich zum Ausdruck bringt. Ich komme zum Schluss. Liebe Leute, zum Schluss noch was ganz Wichtiges. Habt ihr verstanden, was das alles, was ich jetzt gesagt habe, im Umkehrschluss bedeutet? Besonders, was ich am Schluss gesagt habe, was der Umkehrschluss ist. Der heißt, auch du bist ein von Gott Geschaffener, so wie der Ärmste unter den Armen. Auch du wurdest im Mutterleib, als dein Vater und deine Mutter dich gezeugt haben, wurdest im Mutterleib eine lebendige Seele. Wir sind mehr als Physik und Chemie. Da wurdest du durch das Schöpfungshandeln Gottes eine lebendige Seele. Auch in dir, der du hier sitzt oder daheim am Bildschirm, auch in dir atmet Gott. Genauso wie in deinen bedürftigen Nachbarn. Auch du, jeder von euch ist ein von Gott unendlich geliebter Mensch. Genauso wie der Flüchtling aus Syrien. Weil du ein Ebenbild Gottes bist, weil der Atem Gottes in dir lebt, weil du ein Geliebter des Schöpfers bist, eine Geliebte des Schöpfers bist, deshalb bist du bestimmt für die Gemeinschaft mit Gott. Jeder Mensch ist bestimmt für die Gemeinschaft mit Gott. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus können wir leben und handeln. Ich weiß nicht, wie es dir, wie es Ihnen geht, ob sie was damit anfangen können, was das heißt, in Gemeinschaft mit Gott leben. Wenn nicht, es lohnt sich, das herauszufinden. Es lohnt sich, jemanden zu fragen, der das kennt und sagt, sag mal, wie ist das, wie geht das, in die Gemeinschaft mit Jesus, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Liebe Leute, das ist das Großartigste und das Wunderbarste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Als das Realität war, damals war ich noch Student, als das Realität war, dass ich in die Gemeinschaft mit Gott gekommen bin. Probiert's aus. Ich bete noch mit uns. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der uns alle geschaffen hat, einen jeden Menschen auf dieser Erde. Und dass du der Gott bist, der jeden Menschen liebt. Und ich bitte dich darum, dass du in meinem Herzen und im Herzen von uns allen diese Liebe wach machst für Menschen um uns herum, denen es nicht so gut geht. Danke, Herr, dass du unser Herr bist, unser Schöpfer, dass du der bist, der Zukunft für alle Menschen dieser Erde hat. Und ich bete darum, dass wir das in unserem Herzen erfahren und dass wir es leben können. Und ich weiß, wir können es nur mit deiner Hilfe, und ich bete um deine Hilfe. Amen.